Herzlich willkommen zu einer Folge 110 Kilometer.
Ein Podcast über das Verbundensein.
Mit Annalena
und Manu. Ja, wir sind hier bei der Folge 4 von 110 Kilometer. Und wir sind nicht nur Manu und ich, Annalena, sondern wir haben auch heute eine Gästin dabei, Julia Niemann. Und ich freue mich richtig, dass du heute hier bei uns bist.
Genau, herzlich willkommen.
Ja, danke euch. Ich freue mich total, hier dabei zu sein.
Und wir wollen auch direkt starten, und zwar mit dem, wer du eigentlich bist und warum du heute jetzt hier bist in unserem Podcast.
Ja, genau. Ich bin seit gut einem Jahr bin ich in der Projektkoordination für das Godehard-Jahr. Und der Podcast, der läuft ja auch als ein Projekt im Godehard-Jahr. Insofern fand ich das total schön, dass ihr mich hier eingeladen habt und genau, dass ich hier ein bisschen mal auch diese Perspektive so mit reinnehmen kann.
Ja, sehr gerne. Es ist ja gar nicht immer so leicht, die Verbindung zu ziehen, ne? Aber vielleicht erstmal zu dir so nochmal ein paar lockere Einstiegsfragen, so um dich einfach kennenzulernen, wer du so bist, genau, was du so machst. So die typische Eingangsfrage, die es gibt, Kaffee oder Tee morgens oder auch nicht nur morgens?
Da bin ich definitiv Fraktion Kaffee.
Sehr gut. Espresso oder Latte Macchiato oder...
Grundsätzlich bin Kaffee. Ich immer auch für die italienische Variante offen oder für eine, genau, wobei ich Milch nicht vertrage, da würde ich mich dann für den Espresso entscheiden oder aber mit Hafermilch.
Sehr lecker, finde ich auch tatsächlich. Ich bin auch Fraktion Kaffee auf jeden Fall. Nord oder Süd? Was ist eher so dein Urlaubsort?
Ja, sagen wir mal, wenn es um Urlaub geht, bin ich tatsächlich eher bei den Bergen mit dabei, also Süd.
Ja. Wanderst du häufig tatsächlich irgendwie in den Alpen oder?
Ja, es ist ganz, ganz lustig. Wir sind so bei den letzten Urlauben sind wir tatsächlich immer eine Etappe weiter. Das hängt auch mit den Kindern zu Hause zusammen, ja. Dass wir erst nähere Urlaubsziele uns gesucht haben. Und dann sind wir so von Bayern, dann ein Stückchen weiter Tirol, dann Südtirol. Ja. Und jetzt waren wir zuletzt in der Toskana auch wandern. Also da sind wir sozusagen cool. Immer noch ein paar hundert Kilometer weiter Richtung Süden, aber waren letztlich immer in den Bergen unterwegs.
Ja, voll schön. Und dann seid ihr wahrscheinlich auch eher Team Campen oder eher Team All-Inclusive?
Oh mein Gott, nee, da sind wir definitiv Team Campen, wobei wir zuletzt auch eher dann Ferienwohnungen hatten, aber Campen mache ich auch sehr gerne. Genau, ich liebe die Freiheit, ich liebe das total. Wir waren vor einiger Zeit waren wir an einem See, das war, ich glaube, in dem ersten Corona-Jahr, waren wir im Harz bei so einem Naturcampingplatz direkt am See. Also sowas mag ich total, aus dem Zelt zu kriechen und direkt die Freiheit und die Luft um die Nase geweht zu bekommen.
Ja, und die Sternenhimmel finde ich ganz häufig. Das ist etwas, was man selten woanders so schön sieht. Ne?
Das ist echt der Hammer. Vor allen Dingen, wenn man es jetzt vergleicht mit der Stadt. Ich lebe ja mit meiner Familie in Hannover, auch tatsächlich in der Stadt, in der List. Und da kriegt man kaum Sterne zu Gesicht. Ne? Das ist einfach, da ist es einfach zu hell. Und insofern, das habe ich schon auch sehr, sehr, sehr geschätzt im Urlaub. Ja.
Das glaube ich. Ja, vielleicht tatsächlich... Jetzt so biegen wir ein auf Richtung Hildesheim. Was verbindest du vielleicht in so zwei, drei Stichwörtern mit dem Bistum Hildesheim? Oder was verbindet dich mit dem Bistum Hildesheim?
Ja, ist eine spannende Frage, ne? Weil Bistum Hildesheim ist nicht mein Heimatbistum. Ich komme gebürtig aus dem Bistum Münster, aus dem Münsterland, bin da in einem Dorf groß geworden, sehr typisch, ja, im Grunde auch sehr, sehr katholisch geprägt. Und dann habe ich meine Studiumszeit und auch danach noch einige Jahre in Köln verbracht, habe in Bonn studiert. Das heißt, da habe ich dann das Erzbistum Köln nochmal so auch von innen kennengelernt. Ich habe an einer theologischen Fakultät auch gearbeitet, an einer katholisch-theologischen, sodass ich da natürlich auch ein bisschen mitbekommen habe, wie da der Wind weht, sage ich mal ganz neutral. Und genau, dann der Sprung nach Hildesheim oder ins Bistum Hildesheim, der war dann 2013, glaube ich, sind wir berufsbedingt, sind wir dann nach Hannover gezogen. Und das war für mich dann der Neueinstieg im Bistum Hildesheim und tatsächlich auch total spannend, nochmal das Bistum Hildesheim auch als eine Zugezogene zu erleben. Ne? Und Also das Bistum Hildesheim von außen nochmal so kennenzulernen, war für mich tatsächlich auch total spannend, gerade vor dem Hintergrund vorher auch nochmal mit dem Erzbistum Köln nochmal was ganz anderes erlebt zu haben und da so ein bisschen von außen drauf zu schauen, wie dieses Bistum funktioniert, wie dieses Bistum tickt und auch eben zu erleben, was es heißt, in einem Bistum zu sein, wo wir als Katholiken nicht in der Mehrheit sind. Das waren Erfahrungen, die ich vorher natürlich ganz anderer Art gemacht habe, im Bistum Münster und im Erzbistum Köln. Und das macht natürlich auch, verändert die Sicht auf Kirche natürlich auch, ne? Oder auf die Rolle, die man auch gesellschaftlich hat und in unterschiedlichen Kontexten.
Und ich glaube, als neu Zugezogene bringst du da eine ganz spannende Perspektive nochmal mit ein, weil wenn ich so gucke in den katholischen Kontexten, wo ich unterwegs bin und war, sind viele an ihren Bistümern gebunden. Also so da, wo sie herkommen, für das Bistum studieren sie dann. Im Studium ist man dann in Religionspädagogik zumindest schon an das Bistum gebunden. Und ganz wenige bewerben sich dann irgendwo anders hin. Und
so familienbedingt, ne? Oder hat einen Partner oder Partnerin dann irgendwo anders. Dann, ne?
Ja, aber irgendwie ist da doch eine hohe Verbundenheit vielleicht auch zu den Bistümern, woraus immer die resultiert. Aber ich glaube schon, dass das was mit jemandem macht, wenn jemand andere Bistümer auch kennt und das vielleicht auch so vergleichen kann oder vielleicht auch nochmal andere Gedanken aus anderen Bistümern irgendwie mitbringen kann, dass das letztendlich auch gar nicht so schlecht ist.
Ich weiß durchaus auch vieles zu schätzen so am Bistum Hildesheim. Ne? Einfach auch, wie gesagt, so dieses Bild, wir sind als Kirche der Nabel der Welt, also ich überspitze das jetzt mal so ein bisschen, das haben wir einfach natürlicherweise nicht. Und das finde ich auch gut so, da auch einfach nochmal eine andere Wahrnehmung zu haben, was für eine Rolle wir auch als Kirche im Blick auf Gesellschaft auch haben. Ne, das finde ich eher gesund, da auch nochmal zu sehen, worin da auch der Wert besteht, sich da auch als Minderheit wahrzunehmen, aber auch im Guten. So.
Ja. Ja, ich glaube, hier im Bistum Hildesheim können wir so die Spuren der Reformation, aber auch der Säkularisierung einfach gar nicht mehr leugnen. So, ne? Also ich glaube, auch an anderen Orten ist es eigentlich auch schon spürbar und sichtbar und wird dann teilweise aber einfach auch ignoriert oder nicht so gern wahrgenommen. Und hier würde ich sagen, genau, also ich arbeite ja direkt in Hannover und Nabel der Welt zu sein, das
es ist absurd, ne?
Das ist total absurd, ja.
Genau.
Unser Thema ist ja das Verbundensein in unserem Podcast. 110 Kilometer, diese Strecke, ein Weg, der Nord und Süd verbindet, nach dem Godehard benannt. Und magst du ein bisschen erzählen, was so deine Gedanken sind, wenn du über das Verbundensein nachdenkst?
Ja, ich find die Idee total spannend, so dieser Frage nachzugehen. Also verbunden sein, auch im Blick auf Kirche, wo ist Kirche verbunden? Auch einfach vor dem Hintergrund zu fragen, wer ist denn die Kirche? So, und für mich ist das letztlich, also mein Kirchenbild ist ein ganz, ganz einfaches, ne? Das, wo zwei oder drei. Und da spielt für mich nicht so sehr, ist nicht die Institution, die dabei rauskommt, das Zentrale, sondern wirklich diese Art von Beziehung, wie wir miteinander in der Haltung Jesu auch miteinander unterwegs sind. Und in der Frage ist für mich Verbundenheit einfach eine ganz zentrale Frage, weil sich da natürlich die Frage dran anknüpft, wie gestalten wir denn diese Beziehung, wie gestaltet sich darin auch dieses Verbundensein, was letztlich immer unter Menschen passiert und dann auch Beziehung zu Gott ermöglicht, im besten Fall. So, ne? Genau, und insofern hat für mich Verbindung oder Verbundensein, Bindung hat dann, finde ich, ganz viel auch mit der Qualität der Beziehungen untereinander auch zu tun. Und in dem Sinne wäre es ein Optimalbild von Kirche, auch da ein Ausdruck dieser Beziehung zu sein. Also vielleicht theologisch kann man es fast so auch im Trinitarischen begreifen, ne? So. Genau.
Wie würdest du sagen, passen jetzt ausgerechnet Godehard so als oder der heilige Godehard so als alte Figur? Als etwas, was ja nun nicht gerade so die lebendigen Assoziationen mit Verbundenheit weckt, mit Verbundenheit und mit diesem Anliegen so zusammen. Genau, vielleicht magst du einfach so ein bisschen erzählen, wie es dazu kam, ausgerechnet Godehard auszuwählen oder was diese Person so für dich ausmacht.
Ja, genau. Ich habe in der Entstehung dieses Projektes war ich noch gar nicht mit an Bord. Ich bin sozusagen auf den fahrenden Zug mit aufgesprungen. Genau, also die Idee war tatsächlich, da muss man noch mal einen Schritt vielleicht weiter zurückgehen. Die Idee ist die innere Erneuerung des Bistums weiter zu stärken. Also im Grunde das, was an vielen Stellen auch schon an Gutem passiert, auch an Erneuerung, das nochmal in den Blick zu nehmen und zu stärken, da nochmal hinzuschauen, wo, an welchem Punkt stehen wir da, was braucht es noch, um darin auch weiter wachsen zu können. Und dann war das eine Inspiration unseres Bischofs Heiner, der gesagt hat, lass uns doch diese Figur des Godehard dafür nutzen. Der Bischof Godehard, der vor 1000 Jahren als Bischof geweiht wurde und ins Bistum Hildesheim gekommen ist, also eine Figur, die auch ganz viel mit Aufbruch zu tun hat, auch wenn er vor 1000 Jahren gelebt hat. Und die Idee ist eben in diesem Jahr, Godehard, also nicht abzufeiern, indem wir jetzt eine Godehard-Veranstaltung nach der anderen machen und uns letztlich nur mit dieser historischen Figur beschäftigen, sondern vielmehr gucken, wo inspiriert er uns mit seinen Themen auch heute? Wie können wir seine Themen auch nochmal ins Heute übersetzen? Und wo hilft uns das vielleicht auch nochmal genauer hinzuschauen? Das ist die Idee. Ne? Aber das ist übergeordnete Ziel der inneren Erneuerung ist letztlich dem nochmal übergeordnet, kann man sagen. Ne?
Das ist ja dann auch so das Stichwort Kontextualisierung. Also nicht nur in der Vergangenheit unterwegs zu sein, sondern das in unseren heutigen Kontext zu setzen, in den Kontext vom Bistum.
Absolut, absolut. Ohne das geht es gar nicht. Also für mich macht es auch keinen Sinn, da jetzt einfach nur zu gucken, okay, was hat der Bischof damals gemacht, sondern es braucht ja immer eine Übersetzung auch in die heutige Welt. Das ist total wichtig und das ist genau das, was wir eben auch mit diesem Jahr eben auch machen wollen und schauen, wo hilft er uns denn? Ne? Und da bringt er uns schon eine Menge Themen auch mit. Ich habe mich total gefreut auch, dass ihr dieses Thema Verbundensein herausgegriffen habt, weil das schon auch ein totales Godehard-Thema ist. Also er war halt jemand, dem Verbindung oder dem Beziehung zu Menschen total wichtig war. Also jemand, der als Netzwerker unterwegs war, ne? Jemand, der nah an den Menschen dran war, der sich insbesondere auch für die eingesetzt hat, die am Rand der Gesellschaft stehen, der die stark gemacht hat, der hingeschaut hat und der ein großes Interesse an einem ehrlichen Miteinander hatte, an einem authentischen Miteinander. Das finde ich so, sind so die Punkte, die mich auch an seiner Figur total faszinieren, auch inspirieren, auch für heute. Auch wenn er natürlich vor 1000 Jahren gelebt hat, lässt sich schon vieles auch nochmal so für heute auch daraus ableiten oder übersetzen. Ne?
Und das ist ja ein Jubiläumsjahr und Jubiläumsjahre gibt es ja jetzt nicht so oft und das finde ich auch nochmal unter dem Stichwort Verbundensein ganz spannend, weil da geht es ja auch um die Verbindung der ganz unterschiedlichen Gemeinden und Institutionen im ganzen Bistum und wir sind ja wirklich flächenmäßig riesig, also so von Göttingen bis nach Stade, Bremen und
vom Harz bis ans Meer.
Genau,
wie es immer so schön heißt.
Ja. Und auch dieser ganz unterschiedlichen ChristInnen, die sich unter diesem Dach Bistum Hildesheim irgendwie bewegen und ja vielleicht auch noch inhaltlich nicht immer verbunden sind miteinander. Und ich sehe darin auch voll die Herausforderung sozusagen, wir feiern Jubiläum im Bistum Hildesheim mit allen, die hier irgendwie auch unterwegs sind, auch pilgern, das ist ja auch noch mal so ein wichtiges Stichwort. Was sind da so deine Gedanken oder siehst du das auch als Herausforderung? Wie denkst du, ist das überhaupt möglich, als Bistum auch gemeinsam Jubiläum zu feiern, unterwegs zu sein?
Ja, das ist tatsächlich mit, glaube ich, die spannendste Herausforderung, auch die dieses Jahr so bereithält, merke ich. Auch wenn wir über innere Erneuerung sprechen, da hat ja jeder, mit dem ich spreche, ein ganz anderes Bild auch, wie diese innere Erneuerung passiert. Und ich habe so für mich gemerkt, das Zentrale ist für mich da auch, gerade da auch Raum zu geben, dass in der Verschiedenheit auch Aufbruch gestaltet werden kann. Und das ist nicht was wir irgendwie in Kauf nehmen, sondern das ist gut so und das ist richtig so. Und deswegen finde ich einfach den Punkt des In-Verbindung-Seins so zentral auch, ne? Weil ich denke, das, was dann dabei herauskommt und auch an Ideen wächst, ne, dahin zu schauen, das ist total unterschiedlich. Und das ist gut so. Aber worin wir uns treffen, ist doch letztlich, dass wir auch in einer Haltung miteinander unterwegs sind, die eine ist, die versucht, den anderen auch zu verstehen. Das macht für mich Bindung auch letztlich aus. Die auf Augenhöhe ist, die sich authentisch begegnet, wo es darum geht, eben auch die unterschiedlichen Bedürfnisse auch in großer Ehrlichkeit auch artikulieren zu können, auch wahrzunehmen, auch in eben aller Unterschiedlichkeit, die dabei auch sein darf und gut ist. Und dann aber auch zu gucken, wie wir kreative Lösungen finden, um auch den unterschiedlichen Bedürfnissen dann auch gerecht werden zu können. Ne? Das ist, finde ich, dann auch so der Switch, der dann auch so im nächsten Schritt dann passiert. Ne? Mhm. Und dann letztlich hat es auch total viel mit Freilassen zu tun, mit Freiheit. Also da auch einfach diesen Raum zu eröffnen. Das ist auch was, wir haben ja vorhin auch über das Bistum Hildesheim gesprochen, was ich in diesem Bistum so großartig auch eben erlebe, ne? Dass da ganz viel Raum ist, auch selber zu gestalten, sich mit einzubringen und eben auch je nach Kontext auch zu schauen, was da auch eine konkrete Antwort, ein konkretes Projekt und auch da eine Antwort sein kann auf eine gesellschaftliche Situation, auf eine Situation in der Gemeinde oder was auch immer für Fragen und Themen, die dann auch einfach ja, auch existieren. Ne? Also da eben auch auf die unterschiedlichen Kontexte dann auch zu reagieren und dementsprechend ein Angebot oder Raum für ein Angebot auch zu machen. Ne? Denn das ist was auch gerade am Anfang, als wir noch mit dem, jetzt ist das Godehard ja gestartet, wir sind am 5. Mai, ist es eröffnet worden, am Godehardsfest. Und im Vorfeld war ich viel unterwegs, auch in Gemeinden, das war viel natürlich auch digital, aber eben auch so die Idee des Godehard-Jahres dann auch weitergegeben. Und eine Frage, die mir ganz häufig begegnet war, ja, aber was sollen wir denn jetzt machen? Und das war total spannend, dann auch eben so in den Dialog zu kommen und ins Gespräch darüber, dass letztlich einfach auch dieses Godehard-Jahr die Möglichkeit bietet, zu schauen, was sind unsere Themen, wie kann uns möglicherweise dieses Godehard ja auch nochmal Raum geben, Möglichkeiten geben oder einen Rahmen, manchmal dient das ja auch, da ein Angebot auch zu machen. Ne? Ein Angebot oder auch in einen Prozess hereinzugehen, der Auseinandersetzung mit den Themen, die vor Ort, je nachdem, wo man sich befindet, auch einfach zentral und wichtig sind. Ne? Genau. Also da nicht von uns zentral auszugehen und zu sagen, so, ihr macht jetzt bitte hier was und ihr macht jetzt da was, sondern schaut, was euch dient. Ne? Und ja. wir wollen das highlighten, was eben auch an guten Dingen, an unterschiedlichen Orten auch passiert.
Das fehlt und, ja ganz häufig so, ne? So eine gewisse Plattform, einen Raum dafür, genau. Um eben genau, auch über das Gute zu reden, was hier passiert, ne? Und was da ist, was sich Weg bahnt und ganz häufig verzetteln wir das merke ich jetzt auch immer wieder, man landet ja unweigerlich immer bei so Diskussionen über Kirche und warum bist du eigentlich noch katholisch und so immer schnell bei den ganzen Sachen, die auch zu Recht auch kritisch diskutiert mindestens müssen. Mhm. Ne? Aber genau, da ist ja auch noch viel mehr. Ne? Und dieses Mehr nicht immer so unter den Scheffel zu stellen oder dem Raum zu geben.
Mhm. Ja, oder auch einfach nochmal sich bewusst zu werden, was haben wir denn auch an Gutem, was wir erleben, was sind auch Schätze, die wir gerne teilen wollen. Ne? Mhm. Also so diesen Blick von außen nochmal zu bekommen, zu sagen, ich sehe da total viel, was passiert. Das schärft für einen selber ja auch nochmal die Wahrnehmung, ne? Dass man plötzlich denkt, ah ja, stimmt, da sind wir ja eigentlich auch total gut auch miteinander unterwegs. Ne? Und genau.
Ich fand das so schön, wie du gerade dieses Jubiläumsjahr nochmal gedeutet hast und habe so gedacht, oh, ich hoffe, dass alle das im Bistum so erleben können. Ne? Nicht, dass irgendwas Gefestigtes gefeiert werden muss, sondern dass es einen wirklich auf dem Weg sein ist, dass es eine Freiheit ist. Und diese Verschiedenheit nochmal, die du ja betont hast und das einander verstehen wollen in unserer Unterschiedlichkeit, das finde ich total schön und ist, glaube ich, eine gute Vision. Oder
ja, und mir kam gerade so beim Zuhören, also im Endeffekt ist ja Erneuerung wirklich auch an Verbindung gebunden, ne? Also weil, was will man denn groß erneuern? Es geht ja eigentlich gerade um diesen Verbindungs- oder Relevanzverlust, ne, den man also auch irgendwie für sich selber mit Gott, ne, aber auch eben untereinander mit der Gesellschaft nochmal wieder erneuern muss. So. Und weil daran würde ich sagen, hapert es ja gerade. Das ist, also wie nah miteinander Erneuerung und Verbundenheit eigentlich einhergehen, ist mir gerade nochmal so beim Zuhören echt bewusst geworden. Danke dafür.
Ja, also ich find auch dieses Verbundensein, das ist letztlich ist das Herz von innerer Erneuerung, ne? Weil wenn wir können noch so tolle Programme uns überlegen oder Strukturerneuerungen anstreben oder wie auch immer, aber wenn wir eben nicht in der Form Beziehungen miteinander gestalten oder verbunden sind und auch in diesem Wunsch uns treffen, auch den anderen in der Tiefe auch zu verstehen, dann führt das zu nichts, meines Erachtens. Also da denke ich schon einfach auch, dass es letztlich der erste Schritt ist, da auch anzusetzen. Ne? Und genau.
Eine Frage, die mich noch interessiert, ist, du hast ja mit dem Godehard ja eine Projektleitung und damit als weiblich gelesene Person eine Leitungsposition in diesem Bistum, in der Kirche. Und auch in der heutigen Zeit, 2022, ist das ja nicht so häufig.
Mhm. Ich bin zumindest nah auch so dran, ne? an dem Ort, wo eben auch Leitung passiert. Und da sehe ich mich tatsächlich auch als so eine Form von Netzwerkerin oder Vermittlerin, kann man vielleicht auch sagen. Das heißt, ich bin da natürlich mit der Leitung auch im Gespräch, im Austausch über die großen Linien, über die Ideen, die auch mit der Erneuerung des Bistums natürlich verbunden sind, auch mit dem Godehard ja. Und genau, sehe mich da in der Rolle, da auch immer gut zu gucken, wie wir diese Ideen auch letztlich dann so mit dem in Einklang bringen, was dann auch sinnvoll ist für die jeweiligen Kontexte vor Ort. Ne? Denn das ist schon auch, denke ich, wichtig, ne? Dass wir nicht sagen, wir haben hier einen zentralistischen Ansatz und haben irgendwie ein Programm, was jetzt irgendwie läuft, sondern tatsächlich mehr auch eine Idee, die sich auf unterschiedliche Weise konkretisiert. Und das ist gut so. Das ist genau das, was wir wollen. Ne?
Und das ist ja dann die innere Erneuerung, die nicht nur in den Gemeinden und in den einzelnen christlichen Leben stattfindet oder in der Gesellschaft, sondern halt auch im Generalvikariat und auch in der Bistumsleitung.
In der Strukturkirche halt auch, ne?
Genau, so genau. Mhm.
Spannend.
Auf jeden Fall. Wie bist du jetzt auch gerade über diesen Weg Köln, Münster, Hildesheim, also gerade dort gelandet? Vielleicht nochmal so... Oder in dieser Projektstelle gelandet?
Ja, vielleicht, ich bin von Haus aus eigentlich Kunsthistorikerin, also eigentlich gar nicht automatisch dort. Ich habe als Zweitfach noch Theologie auch studiert mit Schwerpunkt Liturgiewissenschaft und bin dann eigentlich, mein erster Anknüpfungspunkt im Bistum Hildesheim war dann so natürlicherweise, weil ich eben auch immer so in dieser Schnittfläche zwischen Kunstgeschichte, Kirchenraum, Liturgie gearbeitet habe, war dann die kirchliche Denkmalpflege, habe da gearbeitet. Das war meine erste Berührung mit dem Bistum Hildesheim auch und habe da einen Prozess begleitet, das führt hier vielleicht auch alles viel zu weit, aber genau, Prozess, wo es um die Profanierung von St. Christophorus in Hannover-Stöcken ging. Und in dieser Situation habe ich für mich einfach immer nur gemerkt, boah, ich würde mir eigentlich wünschen, nicht nur an dem Punkt mitzudenken und mitzutun, wo eigentlich schon auch Entscheidungen gefallen sind und Dinge im Grunde nur noch abgearbeitet werden, sondern da noch stärker, ja eben auch pastoral. Ne? Und genau, da war ich einfach auch immer im Gespräch mit den Verantwortlichen dort und so hat sich das dann ergeben, dass ich diese Schwangerschaftsvertretung letztlich dann auch übernommen habe für dieses Projekt, was dann schon auch im Laufen war.
Ich glaube, dafür wäre vielleicht nochmal gut für die, die nicht so in dem kirchlichen Sprech drin sind. Was ist eine Profanierung? Weil das ist ja schon was Spannendes, was auch immer öfter jetzt stattfindet.
Ja.
Und deshalb, ich finde es total spannend, dieses Arbeitsfeld auch. Magst du da nochmal zwei Sätze zu sagen, was das ist?
Ja, eine Profanierung ist im Grunde der feierliche Moment, feierlich kann man vielleicht schon sagen, wo eine Kirche wieder entwidmet wird, kann man sagen. Wobei, ehrlich gesagt, finde ich, ist das auch nur ein äußerer Akt, weil etwas was geweiht ist, kann meines Erachtens, die Heiligkeit, die einen Raum ausmacht, die kann nicht mit einer Formel irgendwie wieder zurückgenommen werden, meines Erachtens. Aber es ist trotzdem auch eine Zeremonie, die auch für Menschen dann auch wichtig ist, auch kirchenrechtlich vor allen Dingen auch wichtig ist, ne? wo dann Kirchenräume eben entwidmet werden, weil die Nutzung sich ändert. Und da auch klar zu sagen, wir haben jetzt hier keinen heiligen Raum mehr, sondern einen Raum, der wieder profanen Zwecken wieder zurückgegeben wird. Ne? Also die Weihe dann sozusagen die Heiligung und dann das Gegenstück dann die Profanierung. Ne? Genau, um da auch nochmal sich anders in dem Raum auch zu verhalten. Das heißt, dann werden auch die Reliquien aus dem Altar wieder rausgenommen und solche äußeren Dinge. In der Zeremonie wird das Allerheiligste herausgetragen und solche Sachen, genau.
Und das ist für viele Menschen ja auch was ganz Trauriges und was, wo sie auch ein Stück von ihrem Kirche sein, von ihrem Ort, mit dem halt sie, auch, ja, ne? Von ihrem Ort, mit dem sie verbunden waren, ne? Wo sie sich getroffen haben, eins oder zwei, drei oder vier.
Und gerade deswegen ja aber auch wichtig, ne? Weil es eben so eine Verbundenheits- oder so eine starke Verbundenheit halt eben hat, ne? Und die entsprechend auch Raum bekommen muss und auch Achtung bekommen muss. Das ist ja etwas, was schnell mal einhergeht in den vielen Sachen, die so ausgeklungen gelassen werden, ne? Oder so von Prozessen in Kirche oder eben auch von Gebäudenutzung.
Ich glaube, Raum manifestiert ja Beziehung auch nochmal, ne? Und ermöglicht Beziehung und Erinnerung hängt dann viel auch mit diesen Räumen zusammen, ne? Und letztlich geht es um eine Erfahrung, die ich irgendwo gemacht habe und die ist abgespeichert im Herzen und die geht auch weiter in den Beziehungen der Menschen und so weiter, aber irgendwo hat dann auch der Ort für manche Menschen mehr, für manche weniger auch nochmal eine ganz existenzielle Bedeutung dieser Erinnerung, ne? Dafür haben wir Orte. Wir haben auch Friedhöfe, ne, zur Erinnerung und zum Gedenken und Kirchenräume. Klar, die haben vor allen Dingen haben die erstmal einen Nutzen in dem Moment, wo sie auch als kirchliche Räume genutzt werden. Das finde ich schon auch einfach wichtig, dass es nicht einfach nur Orte der Erinnerung sind. Es sind ja auch keine Friedhöfe, ne, sondern es sind Orte, wo auch was gegenwärtig passiert. Und insofern finde ich das...
Transformiert wird quasi auch, ne?
Also ja, genau. Genau, und wenn jetzt ein Ort nur aufrecht zu erhalten, weil er immer da war oder weil er früher mal so funktioniert hat, das reicht dann jetzt so vom theologischen nicht aus, ne? Ich meine, dann kann man natürlich nochmal kunsthistorisch anders da rangehen, was hat jetzt ein Raum auch für ein Denkmalswert und das ist nochmal eine andere Debatte dann auch, ne? Also einen Raum zu erhalten, aber eben als liturgischen Ort auch zu erhalten. Das macht nur dann Sinn, wenn er eben auch als liturgischer Ort genutzt wird und damit meine ich jetzt nicht in erster Linie die Sonntagsmesse.
Und ich nehme da ganz viele Ambivalenzen wahr in diesem Thema Kirchenräume. Mhm. Also der Bischof hat ja auch, unser Bischof, Bischof Heiner hat ja auch gesagt, wir müssen Gebäude abgeben, auch Pfarrhäuser, aber halt auch Kirchen und so immer mehr. Ich weiß jetzt die Zahl gerade gar nicht. Und ich habe mal bei Feinschwarz einen Artikel geschrieben zum Thema die Utopie von offenen Räumen. Und da halt die These aufgestellt, dass Kirchenräume eben meist geschlossene Räume sind. Deshalb fand ich nochmal spannend, dass du gesagt hast, in solchen Gebäuden manifestiert sich Gemeinschaft, weil ich oft solche Räume als grenzabgrenzend erlebt habe und ganz viel geschlossene Türen, die ich sogar erlebt habe, obwohl ich in diesem System hauptamtlich gearbeitet habe oder arbeite. Und da bin ich jetzt wieder bei der inneren Erneuerung, weil ich so dachte, ja, vielleicht hat das auch was damit zu tun, ne? Also so diese innere Erneuerung, auch nochmal mit der Frage, wie gehen wir mit unseren Räumen um? Und aber auch die Frage, was bedeutet eigentlich Christin sein, ganz unabhängig von all diesen Materiellen, ne? Also von diesen Räumlichkeiten und so, nochmal davon abgesehen. Weil manchmal ist das natürlich was, ich habe das super wertgeschätzt, vor allem in Stade. Ne, da konnten da die Omas gegen rechts, die Klimawochen, alle ins Gemeindehaus. Mhm. Ne, so. Und dadurch hat Kirche auch wieder eine Relevanz bekommen und es ging in den Dialog. Ne? Mhm. Und dafür waren diese Gebäude super gut. Und gleichzeitig nehme ich es oft wahr, ist auch was viel Zeit kostet, was auch eine Last ist. Ne? Dass sowas muss auch verwaltet werden, muss gepflegt werden und so. Und genau, worum sich ganz viele Machtdiskurse auch drehen. So, ne? Wem gehören eigentlich diese Räume, die dann oft auch unreflektiert oder halt auch nicht direkt ausgesprochen sind. Also sie sind da, diese Diskurse, aber wenn die Frage dann direkt gestellt wird, wem gehören denn diese Räume, ist dann doch eine Unsicherheit da. Mhm. Deshalb finde ich das total spannend nochmal.
Aufgreifen, weil, genau, also dieser Prozess der Abgrenzung, ne, das ist ja etwas, also gruppendynamisch ist es ein normaler Prozess. Ne? Irgendwann gibt es ein geformtes Wir und dann gibt es auch eben etwas, was wir ausmacht und was eben nicht alle sind. Ne? Mhm. Und trotzdem ist ja genau diese spannende Frage, die du stellst, so, wie sehr ist die Bereitschaft dann auch da, sich diesem Reflexionsprozess auch nochmal auszusetzen, der immer wieder an den Anfang führt, so, ne? Der immer wieder auf Null setzt und sagt so, ja, okay, passt das so? Stimmt das so? Ne? Und das ist ja eine Haltung, ne? die ja ganz selten, finde ich.
Und ich glaube, das kirchliche Wir ist halt was Dynamisches und ja, nichts genau. In einem Gebäude Eingegrenztes. Genau. Ich finde, das zeigt ja auch Pfingsten. So, da haben sich die Jüngerinnen zurückgezogen in ihr kleines Häuschen so und Türen zugemacht. Und dann kommt aber der Heilige Geist und die Türen sind offen. Ja. Und auf einmal verstehen sie alle und sie müssen doch mit allen im Kontakt sein. Und ne, auch da Verbundenheit, Dialog und so. Und ja, vielleicht auch da, ja, da ist ja auch dieses Gebäude, was eine Rolle spielt.
Ich finde kirchliches Zusammensein, also ne, dieses in der Haltung Jesu, ne, als Einzelne zu zweit oder zu dritt, das sprengt natürlich sämtliche Kategorien von Raum und Ort und so, ne? Und für die Frage finde ich dann auch eher, wo dienen uns die Räume? Wofür? Und was, womit ich mich in meinem alten Job auch beschäftigt habe, war tatsächlich auch so die Frage, was für einen Mehrwert haben da eben auch sakrale Räume, ne? Als Räume, wo ich, ne, was nicht heißt, nur dort passiert Kirche, überhaupt nicht, sondern wo helfen sie uns als Christ? Ne? Wo sind sie Andersorte? Genau das. Ja. Genau, Andersorte auch im Sinne von, hier überschreite ich eine Schwelle und das macht was mit mir, weil ich in diesem Raum ein anderer bin oder sein kann oder sich Beziehungen nochmal anders auch ereignen kann. So. Wenn das funktioniert, das kommt natürlich oft auch auf die Qualität der Räume an. Also jetzt auch mal wirklich handwerklich, also auch im Sinne von, wie funktioniert dieser Raum als liturgischer Raum auch. Und da gibt es ja ganz, ganz Unterschiede. Es gibt ja auch Räume, die einen eher erdrücken oder die irgendwie auch was Negatives mit einem machen. Ne? Und, aber eben auch Räume, die mir eine Freiheit auch geben, die mir nochmal eine andere Perspektive geben und diese Schwellenüberschreitung was mit mir macht. So, und das sind Andersräume, Kirchenräume, die haben Potenzial, was du sonst nicht irgendwo finden kannst. Und das finde ich einfach spannend, da wirklich nicht immer mit dem Blick hinzugehen, wir haben da diese Last, sondern wir haben da auch ein Potenzial. Ne? Also auch im Blick auf Gesellschaft, ne? Und nicht nur binnenkirchlich gesehen.
Und da stellt ihr ja auch die Frage, oder stellen wir uns alle die Frage mit dem Godehard, ja, wo sind Segensorte? Mhm. Kannst du da nochmal so ein paar nennen? Oder hast du, genau, wo ihr sagt, also es werden Segensorte gesucht im Godehard, ja, und gemeinsam irgendwie das highlighten, wo irgendwie... ja, Räume Freiheit schaffen, das finde ich so ganz, ganz schön, ja. Diese Bezeichnung. Wir werden hier auch noch Gästinnen einladen und Daniel, der in der letzten Folge da war, auch wenn das kein Ort ist im Materiellen, ne, also keine feste Kirche oder Raum oder so, würde ich trotzdem sagen, ne, sie sind auch ein Segensort. Hast du da im Bistum Hildesheim in diesem Godehards-Prozess auch welche kennengelernt?
Ja, ich kann da gerne noch mal ein bisschen was zu erzählen. Wir haben in der Auseinandersetzung mit dem Heiligen Godehard, da wird ganz schnell deutlich, der war ein großer Bauherr. Ne? Also der hat viele Kirchen gebaut und damals war das so, dass dann, wenn er sich für die Seelsorge vor Ort eingesetzt hat, das waren nicht nur Kirchenorte, das war mit Kirche auch verbunden, aber es waren auch Armenfürsorgeeinrichtungen und ähnliches, hat diese Orte gestiftet. Und da haben wir uns dran inspiriert, ne? Und haben gesagt, ja, Godehard hat 30 Orte im Bistum in seiner Amtszeit errichtet. Was sind das heute für Orte? Die Orte, die Glaubensorte sind, sind es neue Glaubensorte, die gegründet werden, sind vielleicht auch Orte, die es schon viel länger gibt und Orte, die vielleicht auch gar nicht auf den ersten Blick aussehen wie Kirche. Also gar nicht in dem materiellen Sinne jetzt, wie wir gerade gesprochen hatten, ganz klassisch irgendwelche Kirchen, sondern wo passiert Kirche, wo passiert den Menschen, wo erfahren Menschen Segen, wo werden Orte als Segensorte auch wahrnehmbar, spürbar und ja, wo ereignet sich da auch, Jesu Gegenwart unter den Menschen, so, ne, kann man jetzt vielleicht einfach nochmal so sagen. Das finde ich ganz spannend, da sind wir eben in diesem Prozess auch dieses Jahr, dass wir diese Orte sichtbar machen wollen, dass wir hinschauen, wo sich in dem Sinne auch Kirche auf ganz neue Art und Weise zeigt. Genau, wir haben jetzt angefangen mit den Goslarschen Höfen und gesagt, das ist ein Ort, der ganz, ganz großartig eben auch zeigt, wie Menschen miteinander ja, verbunden sind. Genau.
Oh, ich finde das so schön, dass du das jetzt gerade nochmal erzählt hast, ja, dass der Godehard so ein Bauherr war. Weil gerade dachte ich, oh, jetzt schweifen wir ab mit Profanierung und so, aber ich fand das Thema einfach so spannend und irgendwie so über deine Persönlichkeit, Kunsthistorikerin, da irgendwie nochmal dran zu gehen. Und jetzt dachte ich gerade, wow, ich glaube, wir sollten hier landen, weil es hat doch auch wirklich wieder mit dem Godehard zu tun und auch Räume, auch Orte spielen eine Rolle, haben was mit Verbundenheit zu tun. Ja. Magst du über den Godehard, hast du da irgendwie so eine, ich weiß auch nicht, eine Story zu ihm oder so, irgendwas. Also ich fand jetzt das schon nochmal schön, so zu hören mit diesen Orten, also dass er da richtig
hat. Also ich habe immer, das Bild von diesem Godehard ist immer dieses Bild mit der Kirche auf dem Arm, so, ne, und also irgendeiner so eine Kirche, die er dann gebaut hat. genau, deswegen passte das sehr gut dazu, genau.
Hast du ein Bild, was du noch dazulegen kannst, neben dieses klassische Bild?
Ja, genau. Also Godehard hat ja wirklich eben als Bauherr gewirkt und vor allen Dingen finde ich dabei spannend, dass er nicht nur gebaut hat oder bauen lassen hat, sondern dass ihm gleichzeitig auch die Menschen wichtig waren. Also da zu gucken, was brauchen die Menschen. Und es gibt eine Geschichte, die ich tatsächlich total schön finde, die hat sich ereignet beim Bau. Also er hat auch am Dom einiges noch bauen lassen, umbauen lassen, erweitern lassen und da ist bei den Bauarbeiten tatsächlich auch was passiert, ein Vorfall gewesen, dass einer der Bauarbeiter sich stark verletzt hat und seinen Job einfach auch nicht mehr weiter so ausüben konnte. Also der im Grunde eine Arbeitsunfähigkeit ja, dann auch hatte, wie wir das heute sagen würden. Und da gab es dann natürlich keine Versicherung, die das aufgefangen hat. Aber Godehard war das dann nicht egal. Und ich finde, das ist ein ganz schönes Zeichen, dass er dann hingegangen ist und geschaut hat, was kann dieser Mensch gerade auch mit seiner körperlichen Beeinträchtigung auch nochmal an einer anderen Stelle auch wirken? Wo kann er sich auch beruflich anders entfalten? Also hat sich um ihn gekümmert, um ihn, also Fürsorge betrieben. Ne? Und das, finde ich, ist ein ganz schönes Bild auch, was zeigt, ne, er hat nicht nur da sein Bauprogramm runtergerissen, sondern hat sich wirklich auch mit den Menschen auch auf Augenhöhe kommuniziert und ist da auch in dieser Fürsorgepflicht auch nachgekommen, ne? Und hat sich um seine Schäfchen gekümmert. So. Ja.
Das ist ein schöner Abschluss, finde ich, würde ich sagen, für diese Folge. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, Julia, dass du hier warst.
Wir sind gespannt auf das Godehard-Jahr. Es läuft ja noch bis Mai 2023 und darüber hinaus, denn ich glaube, so ein Jahr ist ja nicht die Idee, das zeitlich abzugrenzen. Genau, schaut gerne auf die Webseite vom Godehard-Jahr, wenn ihr da mehr Infos haben wollt. Genau, da gibt es viele coole Projekte. Genau.
Ja, schön.
Das war's. Schön, dass du da warst.
Ja, vielen Dank. Es hat mir total viel Spaß gemacht, mit euch so im Gespräch zu sein. Genau, es bringt mich ja auch immer weiter, jedes Gespräch.
Danke. Und man dafür weiß wirklich nie, wo es hinführt. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Schön, dass ihr wieder dabei wart.
Genau. Tschüss. Tschüss.